Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme den 7. Mai, Dienstag, ungefähr Viertel vor drei, denn wie immer, wenn ihr die Folge zu hören bekommt, ist es wahrscheinlich Mittwochvormittag. Ich hoffe, ihr habt euch auch alle den Alarm angemacht. Ansonsten Schande über euch, ja. Sonst wisst ihr ja, was mit euren Aktien passiert, wenn ihr nicht immer rechtzeitig hier den Podcast reinhört. Deswegen auch immer Daumen da lassen, Abo da lassen. Ansonsten gibt es sehr schlechtes Börsenkarma, das wissen wir ja alle mittlerweile. Ja.
Ja.
Haben wir auch bei den letzten Quartalszahlen damals gesehen, als wir die 500 Daumen nach oben nicht geschafft haben, prompt ist der Aktienkurs abgestürzt. Also ich sag's nur, man sollte das immer im Gedächtnis haben. Ja, es ist ja jetzt zuletzt doch eigentlich wieder ganz versöhnlich gelaufen, sage ich jetzt mal vorsichtig. So nach den letzten Arbeitsmarktdatenzahlen, da war es ja erstmal so ein bisschen Ernüchterung. Erzähl uns mal, was war sonst so los oder was sollte man wissen aktuell?
Genau, wir hatten am Freitag ja den großen US-Arbeitsmarktbericht und Paul hatte ja gesagt, dass der Arbeitsmarkt immer noch angespannt ist. Es gibt ja immer noch die Angst hier mit der Lohnpreisspirale. Gab ja die ganzen Meldungen, ne, was jetzt ein UPS-Fahrer verdient. Starbucks hat richtig gelitten drunter, dass ja auch die Löhne, ich glaube, teilweise verdoppelt wurden und so. Also das treibt sehr, sehr wilde Blüten. Es waren ja auch die ganze Zeit hier die ganzen Gewerkschaften bei den Autos, die ja diese verrückten, ja, für die natürlich für die Arbeitnehmer schönen Lohnerhöhungen gefordert haben. Das waren ja irgendwie teilweise 40, 50%. Und das hat eben ja für große Angst gesorgt. Aber der letzte Arbeitsmarktbericht, der war jetzt nicht mehr so stark und so heiß. Es wurden weniger neue Stellen geschaffen, wie erwartet. Und das hat jetzt dann am Freitag für so einen richtigen Schub um 14:30 Uhr gesorgt, weil jetzt eben wieder mehr Hoffnung da ist, dass auch die Zinssenkungen vielleicht im September kommen oder im November. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind gestiegen. Man hat es vor allen Dingen jetzt wieder gesehen im Tech-Sektor. So zinssensitive Aktien, zweite, dritte Reihe, die sind angesprungen. Auch sowas hier, wo viele, viele Finanzierungen nötig sind oder die sich selbst immer hier finanzieren, sowas wie Affirm oder eben auch so ein bisschen Solaraktien und so weiter. Da gab es zumindest mal Lebenszeichen und das war ganz gut. Ja, und am Donnerstag, wir hatten ja drüber gesprochen, die Apple-Zahlen, die waren ja eigentlich irgendwie nicht so gut, aber auch da war die Marktreaktion ja sehr, sehr positiv und das hat natürlich auch geholfen, ja. Wobei man jetzt sagen muss, also seit gestern Abend die Reaktion, wir sprechen ja über Palantir unter anderem, Hims & Hers, Datadog, glaube ich, noch kurz, Walt Disney und mal schauen, was noch alles dabei ist. Da sind die Reaktionen teilweise dann doch wieder so ein bisschen haue, sagen wir es mal so, ja. Wobei man muss auch die Kirche im Dorf lassen, die Aktien sind ja auch echt ganz gut gelaufen, deswegen, vielleicht ist es auch immer nur so ein bisschen Luft ablassen. Ja, aber die Erwartungshaltung ist dann eben jetzt doch teilweise sehr hoch und Aktien über die Zahlen zu halten, ja, mal hat man Glück, mal hat man Pech, so ist es halt einfach. Also ich habe auch ein paar Mal jetzt Aktien gehalten, Celsius gefallen, Hims & Hers gestiegen, Meta war gefallen, dann war, was hatte ich noch davor? Alphabet ist gestiegen, ja, also am Ende ist das irgendwie so ein Nullsummenspiel. Ne? Ich sag ja immer, so auf Zahlen zu zocken. Also extra jetzt irgendwas zu kaufen, quasi aus Trading-Sicht und dann zu sagen, ey, das muss ja so und so werden, das funktioniert meistens nicht, ne? Weil wir haben es gesehen, oft denkt man dann, oh, Alphabet könnte ja schlecht sein, Meta muss richtig gut werden, sie reagieren genau umgekehrt, ne? Das ist halt sehr, sehr schwierig. Aber bevor wir jetzt loslegen mit den Zahlen, du hast jetzt auch noch, wir haben heute Morgen ganz kurz geschrieben, du hast ja auch was mitgebracht, es gab noch so ein paar Nachrichten unter anderem zu Apple. Was war das denn? Außer dass heute, glaube ich, der Apple-Event ist um 16 Uhr. Also wenn ihr das hört, war der Apple-Event schon. Aber ich glaube, da wird nur ein iPad vorgestellt, ein neues und so ein blöder Stift oder so. Also, naja, nicht so ganz interessant.
Wird die Kohlen wahrscheinlich nicht aus dem Feuer holen, ja.
Nee.
Also
Außer du
eine
hast ja so einen
Nachricht.
KI-Stift oder irgendwie sowas, ne? Ein digitaler KI-Assistenzstift oder irgendwie so.
Genau, ja. Gibt's nicht irgendwie sowas? Was ist das, so ein Huhn oder so, wo du so mitnehmen kannst, wie so ein Tamagotchi, wo dir auf Fragen antwortet? Ich weiß, nee, ist das nicht ein Huhn? Was ist es? Ist irgend so ein komisches Tier, wo du
Ja,
nur auf
es
so
gibt
ein
jetzt, es gab mal von so einem Startup, gab es doch dieses Rabbit Air 1 oder
Ja,
irgendwie so.
Rabbit, genau, ja, ein Hase, genau,
Ja,
ja, nicht ein
irgendwie
Huhn,
sowas
ja.
war es. Ja, wobei, da haben sie, glaube ich,
Ja.
jetzt auch herausgefunden, dass dieses ganze Ding könnte man auch einfach auf dem Handy laufen lassen.
Dann ja, ist ja klar.
Gerät also, kaufen, war irgendwie einfach nur auch eine KI dahinter. Ne?
Ja, also das sehe ich irgendwie nicht so, dass jetzt jeder irgendwie noch was in seine Hosentaschen reinmacht, nur um das dann regelmäßig zu fragen. Also gerade so diese Chatbots, das ist für mich schon eher was mich dann halt auf dem Handy dann so suche, so als App, wo ich am besten nur schnell drauf drücke oder wie eine Siri halt, die aber halt auch tatsächlich funktioniert, dann sage ich jetzt mal, ja. Aber bei Apple, ja, gab es Nachrichten, die mit Sicherheit jetzt nicht so positiv aufgenommen wurden von den meisten Anlegern. Warren Buffett hat sich ja doch von einem nicht ganz unerheblichen Anteil getrennt. 13% seiner Apple-Aktien hat er verkauft. Er hat zwar gesagt, das ist aus steuerlichen Gründen auch mit zu begründen, aber ich würde schon auch sagen, dass er da jetzt aktuell ja so ein bisschen was rausnehmen wollen würde, weil jetzt auch die Situation das aktuell gerade hergibt. Also wir haben eine immer noch sehr hohe Bewertung aktuell bei aktuell schwierigem Umfeld, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil natürlich, wenn er noch seine restlichen 87% hat, wird er nicht sagen, ja, Apple sieht er jetzt da auf dem absteigenden Ast.
Ich wollte auch gerade sagen, ja, da wäre er schön blöd, wenn er sagen würde, ja, den Rest will ich jetzt auch bald verkaufen, dann, also es gibt wenige Leute, die halt einen Aktienkurs beeinflussen können. Dazu gehörst du und Warren Buffett und dementsprechend, du sagst ja auch nicht, die Aktie ist schlecht, bevor du es alles verkauft hast. Ja, es dauert bei dir auch mal.
Und ich kündige es ja immer hinterher an. Daher kamen ja dann auch diese schwierigen Wochen bei Apple dann, als sie alle gehört haben, dass ich verkauft habe. Ja, meine Quadrillion Anteile. deswegen schwierig, ja. Aber an sich für mich schon ein Signal auf jeden Fall, dass man bei Apple einfach so ein bisschen mit schwierigen Zeiten aktuell rechnen muss. Also wie gesagt, hier ist niemals davon die Rede, dass Apple ein schlechtes Unternehmen wäre. Die werden ihren Weg gehen mit 100 Milliarden Nettogewinn, die sie voraussichtlich so in diesem Jahr machen werden oder so zumindest in die Nähe kommen werden. Ja, also so ein Unternehmen darfst du natürlich nie abschreiben, aber es wirkt halt aktuell alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen ratlos, sag ich mal. Ja, auch dieses große Buyback-Programm haben wir schon drüber gesprochen. Das ist natürlich auf der einen Warte gut, 110 Milliarden, ja, aber ja, ich sag jetzt mal, nachhaltig dem operativen Geschäft zugutekommen, das natürlich dann nicht. Ja, es hat halt wieder einen kurzfristigen Effekt, dass die Anteile signifikant zurückgehen werden. Ja, also das ist natürlich positiv. Aber an sich, ja, man sollte auch mal so ein bisschen beobachten, was eben so die Insider so weiter machen. Und ich glaube, das unterstreicht aktuell die doch etwas herausfordernde Situation, in der Apple sich befindet, genau.
Ja, gibt es ja jetzt noch dieses riesige Luxusproblem von Warren Buffett. Jetzt hat er ja noch viel mehr Cash, hat ja eh schon immer ewig viel Cash. Ich glaube, sein Anteil an börsengelisteten Unternehmen war ja bei Apple mal bei 51%. Und jetzt geht's eben deutlich runter. Ich habe letztens so ein cooles Schaubild gesehen, wie man mal gesehen hat in den letzten 20 Jahren, welche Companies er so alle hatte. Da war ja sehr lange, ich glaube am Anfang war es Wells Fargo war immer ganz vorne. Dann war es ganz lang Coca-Cola eine Zeit lang. Dann kamen ja irgendwann mal so Aktien wie IBM, American Express, die sind teilweise auch immer noch dabei. Dann die Bank of America und dann seit 2016 war es dann Apple. Und ich erinnere mich da auch noch recht gut, habe ich damals schon gedacht, ist ja nicht ein bisschen spät dran, der Hype mit dem iPhone ist ja schon vorbei, aber ja, das Orakel lag doch richtig. Ich glaube, er hat 500% gemacht, ne? Deswegen ein paar Gewinnmitnahmen, Schaden in dem Fall nicht. Ne? Aber mal gucken, was er mit dem Cash macht. Weil, hast du es mitbekommen, Elon Musk hat ja vorgeschlagen, hat auf X geschrieben, er würde empfehlen, jetzt mal Tesla-Aktien zu kaufen, hat er Warren Buffett empfohlen. Mal schauen, ob er das dann macht. Und noch eine letzte, dritte Meldung zu Apple. Es gab jetzt zumindest die Meldung aus Taiwan. Ich glaube, DigiTimes war das. Die haben jetzt gemeldet, dass man wohl mit Rivian spricht bezüglich des Apple Cars. Also vielleicht ist das Thema doch noch nicht ganz tot. Und man macht das irgendwie in Kooperation mit Rivian oder verkauft den Technologie oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, man weiß nicht genau, was das ist, aber es gab wohl Gespräche oder gibt noch Gespräche. Das kann man auf jeden Fall dann nochmal beobachten. Aber ich würde sagen, jetzt lass uns doch mal zu den Quartalszahlen springen. Wir haben ja jetzt doch einiges dabei und mit was willst du anfangen? Mit Palantir?
Können wir auch, ja, warte, muss ich kurz rüberspringen, ich hatte Disney gerade offen, aber dann gucken wir mal Palantir an. Also die Aktie an sich, die hat sehr schlecht auf die Zahlen reagiert.
Lustigerweise, das muss ich nur ganz kurz sagen, das ist so häufig bei Palantir so und das ist für mich auch echt schon so ein Zeichen, was für eine Gier immer in dieser Aktie ist. die ist gestern, der Handel gestern war ja relativ positiv bei vielen Aktien, aber die war, wenn ihr euch mal die Kerze anschaut von Palantir gestern, die Tageskerze, die geht ja bis 22 Uhr, da ist die Aktie im normalen Handel ohne Nachricht nur quasi aus Vorfreude auf die Zahlen um 7% gestiegen. Mhm. Das ist halt echt schon so ein Zeichen, so ein bisschen Gier frisst Hirn, ja. Also wer steigt denn da bitte jetzt noch ein vor den Zahlen? Da habe ich ja gesagt, das ist eh meistens Lotto. Und wenn die Erwartungshaltung halt so hoch ist, ja, dann macht's bumm. Und das genau das sehen wir jetzt. Und jetzt aktuell steht die Aktie nämlich bei minus 11,5%.
Ja, also man muss so sagen, auf den ersten Blick sind die Zahlen sehr gut gewesen. Auf den zweiten Blick meiner Meinung nach nicht mehr ganz so gut, weil es doch auch ein Haar in der Suppe gibt, ein ganz gewaltiges. Und was wahrscheinlich aber für den Abverkauf gesorgt hat, ist, dass sie haben zwar den Ausblick teilweise erhöht, aber nicht so sehr, wie man es eigentlich erwartet hat. Also sprich, man hat mit einer stärkeren Guidance eigentlich gerechnet und wir wissen es ja mittlerweile, das sorgt halt in der Regel dafür, dass so dann auch die besten Zahlen halt schon direkt vergessen sind und man eigentlich nur noch so die blanke Enttäuschung dann sieht. Also der Umsatz ist auf den ersten Blick um 21% gewachsen von 525 auf 634 Millionen, was wieder wirklich sehr stark war. Also das muss man hier auch wirklich positiv hervorheben, auch wenn ihr wisst, dass ich nicht der allergrößte Fan von Palantir bin, aber ich hebe da noch gerne die positiven Sachen hervor. Vor allem in der Effektivität sind sie unheimlich stark geworden zuletzt. Also die Margen, die wachsen extrem stark. Also die Cost of Revenue, die sind um nicht mal 10% gewachsen, also von 107 auf 116 Millionen und damit ist auch das Gross Profit deutlich überproportional zum Umsatz gewachsen. Und auch die weiteren Kosten, also die OPEX, wenn man sich mal so anschaut, Sales and Marketing ist fast auf Vorjahresniveau geblieben, 187 Millionen im Vorjahr, 193 Millionen jetzt im aktuellen. Also sprich, man hat diesen Zugewinn nicht wirklich jetzt durch eine riesen Werbekampagne oder zusätzliche geschafft dann. Und auch die General Administrative Kosten, die sind sogar gesunken. Das Einzige, was ungefähr mit dem Umsatz mitgewachsen ist, ist Research Development von 90 auf 110 Millionen, sogar ein kleines bisschen über 20%. Und daher Income from Operations ist von 4 Millionen auf 81 Millionen hochgegangen. Und das ist auf jeden Fall schon mal wirklich sehr positiv. Und es wurde auch positiv hervorgehoben an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt kann man auch mal wirklich sagen, also jetzt sind sie auch mal wirklich profitabel. Also jetzt auch nicht eben nur durch irgendwelche Interest Incomes, die sie noch hatten, weil auch da haben sie 43 Millionen eingenommen. Also sprich, das Income Before Provision for Income Tax lag bei 110 Millionen und der Nettogewinn bei 106 Millionen und in diesem Quartal jetzt dann auch wirklich aus operativer Sicht, kann man das dann so sagen. Also das ist mal zumindest das, was positiv sehr hervorgehoben werden muss. Aber es gibt für mich weiterhin ein wirklich sehr großes Aber bei Palantir und ich verstehe auch nicht so ganz, warum das noch immer so gehandhabt wird. Und zwar ist es ihre Aktienanzahl. Die Aktienanzahl ist auf Jahressicht hingesehen um 8,2% gewachsen. Also das ist auch wirklich jetzt nicht irgendwie ein kleiner Wert oder so. Also die Verwässerung, die ist enorm bei dem Unternehmen. Also wenn man die mal herausrechnen würde, dann werden nämlich ganz schnell aus 21% Umsatzwachstum nur noch 11,6% Umsatzwachstum. Also nicht mal 12% auf jeden Fall. Und da muss man dann schon sagen, ein Unternehmen, das ein Kursumsatzverhältnis von ungefähr 25 hat und dann eigentlich also wenn man mal so die Verwässerung da mit berücksichtigt, nur um 11,6%, also je Anteil gewachsen ist. Da muss ich sagen, das würde mir persönlich nicht reichen. Das ist einfach eine Aktie, die mittlerweile echt wahnsinnig hoch bewertet ist. Auch Forward-KGV, da reden wir hier irgendwie von 75, also nicht aktuelles, sondern Forward-KGV dann auf der aktuellen Basis. Und vom Cashflow, da brauchen wir eigentlich noch gar nicht anfangen. Ja, also das ist ein Unternehmen, wo ich halt aktuell sagen muss, ja, sie gehen gerade einen guten Weg, operativ gesehen, keine Frage, aber halt auch sehr aktionärsunfreundlich meiner Meinung nach. Ja, die Net Dollar Retention, die ist jetzt bei 111% gewesen. Das ist jetzt auch mal ein positives Signal, dass sie da jetzt mal nicht noch immer weiter abgestürzt sind. Die Rule of 40, die war sogar bei über 50. Das haben sie jetzt schön in der Grafik gezeigt, weil das konnte Palantir ja schon immer gut. Immer wenn irgendeine Quartalszahl gut aussieht, wird es spektakulär hervorgehoben in der Investor Presentation, ja. Also effektiv gesehen sehr stark, aber die Verwässerung, die ist für mich, also ist ein absolut rotes Tuch für mich, ja. Also kann ich nicht nachvollziehen, dass man jetzt auf der Basis, weil man ja eigentlich auch eine gute Bilanz hat, immer noch die Aktionäre so stark verwässern muss. Sie haben eben auch Share-Based Compensation immer noch einen wirklich signifikanten Anteil. Deswegen, das sind so immer noch die Sachen, die mich bei dem Unternehmen stören, ja.
Ja, vor allen Dingen kommt ja immer wirklich so drauf an, wie ist die Erwartungshaltung und was sagt auch so das Management, und da hat ja der CEO, der Alex Karp, gibt ja auch gerne mal Interviews und sagt, wie bedeuten sie ihn, und ich glaube, er hat ja zuletzt auch so ungefähr in die Richtung was gesagt, sie werden quasi so überrannt mit Anfragen, das ist schon quasi unfassbar, ne, und die Nachfrage ist so gigantisch hoch, und dann liest du halt wieder in Anführungszeichen nur 20% Umsatzwachstum, ja, da gibt es Unternehmen, die deutlich stärker wachsen, also entweder schaffen sie es nicht so gut zu skalieren, oder es ist halt ein bisschen viel heiße Luft auch dabei, ja. Insgesamt, ich muss ja auch sagen, es hat sich schon deutlich verbessert. Früher habe ich gar nichts von dem Unternehmen gehalten. Jetzt würde ich sagen, wenn die Bewertung nicht so hoch wäre, könnte man sich's wirklich mal anschauen, denn sie wachsen ja ganz gut wirklich, ja. Also im Bereich Commercial waren es sogar 26,6, beim Government-Umsatz 15,9%, aber das ist trotzdem beides wirklich ganz gut, muss man sagen. Und ich mache gerade nochmal die Guidance auf. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ja. 8 Cent Non-Gap wurden erwartet, die hat man genau getroffen, und beim Umsatz war man so ganz minimal drüber, und das reicht eben nicht, wenn die Aktie allein am Tag vor den Zahlen um 7% steigt, ja. Ja, das ist halt, das ist einfach zu viel. Und das Spannende ist bei der Guidance, ich habe so viele verschiedene Sachen gelesen, du hast es gesagt, ja, die wurde erhöht, okay, bei ein paar Mal habe ich gelesen, die Guidance, die Erwartungen wurden getoppt, dann habe ich manchmal gelesen Mixed Guidance, und manchmal habe ich gelesen enttäuschende Guidance, aber hey, man muss halt einfach auf den Kurs schauen. Der Kurs ist immer erstmal die Wahrheit, und -11% zeigt eben, da hatten doch einige mehr erwartet. Ja, deswegen, also ich bin mal gespannt, ob sie jetzt den Verlust wieder so ein bisschen abbauen, sage ich mal. Also es gibt jetzt auch die ersten Analystenschätzungen. Ich muss es gerade nochmal suchen, wo war das? Ich glaube, von Wedbush war das, dass die dass jetzt dieser Dip Investoren sollten den Dip kaufen, sagt Wedbush. We are laser focused on the AI story playing out with leading the way, and Palantir delivered robust numbers, bla bla bla. We believe, also sie glauben, dass jeder Sell-off eine goldene Kaufchance ist für diesen Pure Play in KI. Ja, also
ja. Weil sie sind ja auch spottgünstig bewertet, deswegen, genau. Sollte man, also denk dran, das ist jetzt Ironie, nicht, dass das jetzt als Aufforderung zum Kaufen
ist. Ich habe jetzt gerade gekauft, weil du es gesagt hast. War das jetzt nicht ernst gemeint?
Doch bei dir schon, ja. Du kannst sie gerne nachkaufen.
Mieser Typ. Okay. Also Palantir, ich bin mal gespannt. Während wir aufnehmen, wie gesagt, -11%, ich glaube nicht, also wenn der Markt sich weiter ganz gut hält und dieses Thema KI weiter gespielt wird, Warren Buffett und so, ich glaube, die waren ja auch eher skeptisch, dann kann ich mir vorstellen, dass auch eine Palantir weiter ganz vorne mitschwimmt. Aber wir haben es oft gesehen, wenn der Gesamtmarkt ein bisschen wackelt, dann sind das eben auch die Aktien, die schnell mal ordentlich wieder nach unten gehen.
Man muss also sagen, wenn es im KI-Bereich mal runtergeht, wird Palantir zu 99% mit zu den Top 3 Verlierern dazugehören, weil sie auch letztes Jahr mit nach oben geschwommen sind, obwohl es die Zahlen nicht so hergegeben haben. Mhm. Deswegen, genau.
Palantir ist einfach echt fast wie so ein Hebel auf den Tech-Sektor beziehungsweise auf diese ganze KI-Story, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Sie ist extrem getrieben von der Stimmung, weil da auch gefühlt viele Privatanleger aktiv sind, weil das irgendwie so eine gewisse Magie hat hier mit Thema KI und Defense und mit den Staaten und mit ihrer ganzen Plattform. Also ist auf jeden Fall spannend. Ich guck's mir nachher mal an, wie die Aktie dann intraday reagiert, aber ich bin, wie gesagt, weder long noch short. Ich werde auch da kein Trade heute machen.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Aktie. Da hat sich gar nichts bewegt heute. Also die sind noch, glaube ich, erst heute gekommen, die von Realty Income. Oder nee, gestern Abend auch.
Gestern Abend kamen die, ja.
Naja, gestern Abend. Aber ich habe meinen Kurs geschaut, da hat sich relativ wenig bewegt. Ist aber bei REITs auch wirklich nichts Außergewöhnliches, wenn es da keine spektakulären Nachrichten gibt. Denn zum einen, bei REITs kann man oft sehr gut abschätzen, wo die ergebnistechnisch dann rauskommen, weil das ist ja nicht so, dass die auf einmal 30% Wachstum aus dem Nichts dann schaffen oder irgendwelche Preiserhöhungen 30% machen. Da gab es übrigens gestern noch eine Breaking News, Medical Properties Trust, die hat mal wieder ihren Ruf als wahrscheinlich der größte Schmutz-REIT überhaupt bestätigt, nämlich dass Stuart Health Chapter 11 angemeldet hat oder anmelden muss, also sprich die Insolvenz. Das Management ist einfach bodenlos bei dem Unternehmen. Also das habe ich schon letztes Jahr ein paar Mal thematisiert. Also wirklich eine Aktie, wo höchste Vorsicht geboten ist, meiner Meinung nach zumindest, ja, weil das Management also da kommunikativ so einen miesen Job seit langer Zeit gemacht hat. Aber ja, das jetzt nochmal so als kleine Zwischennews noch mitten reingeworfen, genau. Die Zahlen bei Realty Income, sie waren eigentlich so, wie man es erwartet hat. Deswegen gab es jetzt da auch nicht wirklich nicht viel, was man sonst noch dazu sagen kann. Die Umsätze, die sind deutlich zweistellig gewachsen. Das liegt aber daran, dass sie ja eine große Übernahme im letzten Jahr hatten mit Spirit Realty. Die Funds from Operations, die sind leicht rückläufig gewesen. Dafür sind die Adjusted Funds from Operations leicht steigend gewesen. Und ansonsten, das Unternehmen hat jetzt nicht wirklich viel. Ansonsten hat so gesagt, Net Debt to Annualized Pro Forma Adjusted EBITDAre, ich weiß, unmöglicher Satz mal auszusprechen. Es lag bei 5,5x, das ist im REIT-Bereich normal, sage ich jetzt mal, ja, wenn man da so eine Vonovia würde träumen von solchen Werten dann, ja. Also das ist auch der Grund, warum ich eine Realty Income beispielsweise auch immer eine Vonovia vorziehen würde. Die Aktie ist die letzten Tage eigentlich auch wieder ganz gut gelaufen, Realty Income. Also
ist
die
ist ein perfektes Beispiel dafür, was ich gesagt habe. Ne? Gab jetzt genau nämlich auch, wenn ich mal das anschaut, am Freitag diese schöne Kerze, ist genau das. Sie hat sehr stark darunter gelitten, dass immer wieder diese Zinssenkungen verschoben wurden. Mhm. Und jetzt kommt die Hoffnung wieder ein bisschen rein, dass die Zinssenkungen doch noch kommen und zack reagieren eben auch diese REITs positiv. Das hat man jetzt richtig schön gesehen, ja, und die ist echt ganz gut gelaufen zuletzt wieder.
Ja, und man weiß halt einfach, was man bei Realty Income bekommt. Das ist so ihr großer Vorteil gegenüber fast allen anderen REITs. Es gibt auch noch ein paar andere spannende, sowas wie Prologis oder Vichy oder VC oder VICI. Ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine. Ja. Es gibt da halt nicht so viele, die wirklich beständig beständig trifft es eigentlich ganz gut, also so auf operativer Basis einfach sind, ja, und deswegen, da weiß man einfach, was man bekommt, vor allem auch jeden Monat Dividende, finden viele ja auch höchst spannend, eine durchaus interessante Geschichte meiner Meinung nach, aber jetzt viel mehr braucht man jetzt da meiner Meinung nach zu den Zahlen dann noch gar nicht.
Kurz nochmal, also im Endeffekt waren sowohl der Umsatz als auch die Funds from Operation jeweils minimal über den Schätzungen und die Aktie ist exakt unverändert, 0,2% im Minus und ja, also weiter solide, ja. Also wer noch einen REIT sucht für langfristig und jeden Monat Dividende kassieren will, der ist ja, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ich glaube, was noch gemeldet wurde, war die Leerstandsquote, die ist weiter auch sehr gering gewesen, was da ja auch jetzt nicht auf einen großen Mieter irgendwie abhängig. Also da sieht es auch weiter ganz gut aus. Was man natürlich irgendwann beobachten muss, aber ich weiß auch nicht, kannst du mal sagen, auf was du dazu denkst, wenn es jetzt doch nochmal, was ja einige sagen, eine deutliche Abkühlung in der US-Wirtschaft gibt, vielleicht sogar eine Rezession, wie stark die Bonität der einzelnen Mieter ist, aber ich glaube auch dort, klar, Realty Income wird das bestimmt dann auch irgendwie merken, aber jetzt nicht in dem Maße wie vielleicht andere.
Die merken sowas eigentlich kaum, weil ihre Top-Mieter, das sind sowas wie 7-Eleven, das ist sowas wie Walgreens, Dollar General, also das sind alles sehr potente Kunden. Das ist jetzt nicht wie bei Medical Properties Trust, wo dann wirklich mal Einzelne komplett baden gehen oder so. Klar, natürlich, es geht jetzt auch Unternehmen wie Walgreens oder so gerade zwar nicht blendend, ja, aber ihre Mieten zahlen die halt trotzdem, ja. Und das hat Realty Income schon immer gut gemacht, ja. Also da kann ich wirklich empfehlen, die Investoren Investor Presentation von dem Unternehmen anzuschauen. Die erklären auch ganz genau, warum sie in verschiedenen Sektoren sind und in welchen sie auch aus welchen Gründen nicht sind. Da gibt es tolle Beispiele aus verschiedenen Bereichen, auch in der Gastronomie oder so, weil sie haben zwar welche aus der Gastronomie, sowas wie Red Lobster, das ist ja so eine Hummer-Seafood-Kette, also ich sag mal deutlich gehobeneres Nordsee, ist also schon ein Restaurant, also wo du wirklich essen gehst, da war ich auch zum Beispiel in New York dann da dort, aber das ist eben auch sowas, wo jetzt nicht irgendwie so pleite geht oder so schnell wie jetzt so ein einzelner, sage ich jetzt mal, aus dem System Gastronomiebereich dann, ja. Deswegen, also ich finde sie auf jeden Fall auch durchaus interessant, habe ich auch schon öfter gesagt. Und wenn da mal die Zinsphase wieder so ein bisschen drehen oder am Drehen sein sollte, dann könnte das vor allem solche Aktien meiner Meinung nach deutlich beflügeln. Ja. Dann gucken wir jetzt mal, wann was Disney gemacht hat. Hat ja Michael in seinem Langfristdepot, wie wir mittlerweile wissen. Und nachdem letztes Mal die Zahlen ja wirklich gut waren, muss man dieses Mal sagen, war es eher auf der enttäuschenden Seite. Vor allem, sie hatten auch eine große Abschreibung, die jetzt dann auch für ein schwaches Ergebnis dann gesorgt hat. Also sie mussten, wenn ich es richtig gelesen habe, fast 2 Milliarden abschreiben in diesem Quartal dann. Das lag vor allem an ihrer Beteiligung in Indien, die sie da hatten. Ich suche es gerade noch mal kurz raus, während ich da am Sprechen bin. Sie hatten, glaube ich, sogar zwei Sachen, die abgeschrieben werden. Genau, also 2 Milliarden Dollar indische Beteiligung, Star India und dann auch noch aufs Kabelfernsehgeschäft. Und das hat dann eben ja so durchaus für ein bisschen für Enttäuschung gesorgt. Der Umsatz, der ist nur um 1% gewachsen, von 21,8 auf 22,1 Milliarden. Das Income before Income Taxes, im Vorjahr hatte man noch 2,1 Milliarden, jetzt nur noch 657 Millionen. Und das Diluted EPS, das lag bei minus einem Cent. Also da sieht man eben schon, ja, da hat eine Abschreibung seine Spuren hinterlassen. Free Cashflow aber um 21% gewachsen. Das ist auf jeden Fall positiv, von 2 auf 2,4 Milliarden. Disney Plus hat auch enttäuscht, diesmal habe ich gelesen, da ist man unter den Erwartungen gewesen mit 153 und ein paar zerquetschte Millionen Abonnenten, da hatte man eigentlich ja doch mit deutlich mehr gerechnet, also Experten haben da eigentlich 155,7 Millionen und ja, also 2 Millionen weniger insgesamt, das ist schon eine ordentliche Verfehlung, sage ich jetzt mal, und das hat dann dafür gesorgt, dass ja der Kurs, glaube ich, auch, also ich habe vorher mal geschaut, so 4-5%.
7,5% ist der mittlerweile.
Ah, jetzt schon 7, okay, ja. Also als ich vor einer Stunde mal geschaut habe, waren wir so bei minus 4. Jetzt bei minus 7. Zumindest jetzt aufgrund der Zahlen durchaus nachvollziehbar, sage ich mal. Ich glaube, die Disney-Aktie ist auch ziemlich gut gelaufen zuletzt. Deswegen
das ist eben auch wieder das Problem. Ne? Die Disney-Aktie hatte einen echten ordentlichen Lauf, wobei jetzt ist sie vom Hoch bei 125 war sie fast. Jetzt ist sie wieder bei 107, aber sie war eben auch schon bei 80 Dollar. Deswegen, ja, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Bei Disney ist es, glaube ich, hier sehr zutreffend. Ja, year over year haben sie bei Disney Plus sogar 2,7% verloren total. Domestic ist aber 17% gewachsen. Aber ja, das ist echt insgesamt, glaube ich, was ich gelesen habe, sehr enttäuschend. Aber sie erwarten, ich gucke gerade nochmal, sie erwarten Streaming-Profitabilität im Q4. Ich glaube, das war aber das, was sie auch schon mal vorher gesagt
haben. Ja, das hatten sie schon gesagt, ja.
Das hatten sie schon mal gesagt, genau. Die Guidance, die Adjusted Guidance wird auf jeden Fall angehoben, aber ja gut, Adjusted, ja. Das war vielleicht noch positiv und ansonsten, ich guck gerade noch mal, was sonst noch so kam bei Disney. Genau, sie wollen dieses Jahr 14 Milliarden Cashflow aus Operations machen und 8 Milliarden Free Cashflow. Ich weiß nicht, was dort genau erwartet wurde, aber Fakt ist, ich glaube, aktuell enttäuscht eher so ein bisschen, zum einen, wie gesagt, die Abschreibung, zum anderen, dass Disney Plus so ein bisschen enttäuscht hat.
Ja, und man muss halt eben auch so sehen, wenn Aktien sich schon mal stärker erholt haben, weil wie gesagt, Disney war ja schon deutlich im zweistelligen Bereich,
Ja.
da muss man dann eben eher auch mal wieder positiv überraschen, um dann da noch so weiter den Kurs zu befeuern. Das haben sie jetzt dieses Mal definitiv nicht geschafft
Ne.
und
Ja, vor
ja,
allen Dingen, weil
ist.
die, ich sehe es gerade, die Umsatz ist ja quasi, wie gesagt, was sogar 1,3%, das war auch ein Ticken unter den Erwartungen. Das Non-GAAP-Ergebnis war ein bisschen besser als erwartet, aber verfehlter Umsatz aktuell kommt nicht so gut an. Aber ja, ich glaube trotzdem, Disney an sich weiter ganz spannend, aber ist jetzt auch keine Aktie, wie die raketenartig steigt. Ja, man sieht es. Also quasi beim Umsatz auf der Stelle wieder getreten. Naja.
Ja. Bei
Okay.
Disney braucht man auf jeden Fall einen längeren Atem. Also das ist jetzt
Ja.
keine Aktie, die sich jetzt irgendwie verdreifachen wird in den nächsten
Ja.
1 bis 2 Jahren. Aber an sich, Bob Iger hat auch gesagt, also dass er relativ positiv gestimmt ist, habe ich noch gelesen. Also für den Rest des Jahres. Also man hat zumindest da eigentlich nicht so mega enttäuscht jetzt. Aber gut, mit der Abschreibung, da erwischt man dann halt doch mal den einen oder anderen auf dem falschen Fuß. Und dann gibt es halt auch immer mal wieder so eine Kettenreaktion. Ja, wenn du dann mal deine 3-4% Minus hast, dann kommt noch wieder bei manchen so der Stop-Loss, dann geht es noch mal weiter nach unten und gibt es dann aber natürlich auch recht häufig, dass das Ganze dann halt wieder so schnell wieder zurückgekauft wird oder wie man so schön sagt, das Gap dann wieder geschlossen wird nach oben, gerade weil es dann immer so ein bisschen so übertriebene Bewegung dann halt als gibt,
Ja,
ja.
schauen wir mal. Okay.
Genau. Und dann hat auch Hims & Hers sein Zahlenwerk geöffnet und man muss sagen, wie man es eigentlich gewohnt ist, wieder, also mega Wachstum hier, die Umsätze 46% nach oben gegangen auf 278 Millionen. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass das Unternehmen auch schon durchaus profitabel dann eben ist. Ja, also sie haben auch wieder ein positives Net Income gehabt. Ja, gut, wir reden jetzt da nicht von Unsummen, ja, aber immerhin, ja, als ein Unternehmen, das so stark wächst und schon profitabel ist, das hat natürlich so durchaus seine Attraktivität, sage ich jetzt
Zumal
mal,
vorher
ja.
immer von allen behauptet wurde, von den Shortsellern oder von einigen Analysten, dass die es nicht schaffen, weil sie die Marketingkosten so immer erhöhen müssen, dass sie da auf keinen grünen Zweig kommen. Und eigentlich haben sie es mit dem Quartal jetzt nochmalig gezeigt, dass das einfach nicht stimmt, ne? Dass sie da jetzt echt richtig fett das ganze Ding ins Grüne gedreht haben, also ins
Ja,
Positive.
und vor allem diesmal ist das Marketing auch mal endlich nicht so stark
Ja.
gewachsen wie der Umsatz. Ja, also natürlich, wir reden hier trotzdem von 97 auf 130 Millionen, also nicht wenig, aber bei 46% Umsatzwachstum, das kann man dann verschmerzen auf jeden Fall. Also das, da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Die Gross Margin ist wieder gewachsen von 80 auf 82%.
Brutal,
Also auch da, ja, das sind schon wirklich wahnsinnige Margen, die da haben. Ansonsten genau die Total Operating Expenses, also die sind ordentlich von 165 auf 219 Millionen gestiegen, aber im Vorjahr hatte man ein negatives EBIT von 11 Millionen und nun ein positives von 9,9 Millionen. Dann hatten sie noch 2,5 Millionen Other Income und insgesamt unter dem Strich, wenn man noch so ein paar zerquetschte rausrechnet, ist dann eben ein Nettogewinn von ziemlich genau 11 Millionen dann rausgekommen. Und Net Income per Share lag damit bei 5 Cent je Aktie. Und ich glaube, damit kann man als Aktionär wirklich durchaus zufrieden sein. Also die Geschäfte laufen weiterhin. Es wird jetzt sehr interessant zu sehen sein, ob sie jetzt das Marketing weiter deutlich reduzieren werden und wie das dann auch Einfluss nehmen wird. Ja, aber so an sich kann man auf jeden Fall sagen, das passt zu meiner Meinung nach aktuell, ja.
also vom Vorjahr minus 11 Millionen auf jetzt plus 10 Millionen sieht man richtig schön. Den Hebel und das Ergebnis, du hast gesagt, also nach das Gap-Ergebnis, ja, also wirklich unterm Strich 5 Cent pro Aktie, 4 Cent besser als erwartet, also deutlich über den Schätzungen. Auch den Umsatz hat man die Erwartungen getoppt und auch beim Ausblick, da hat man sogar die Schätzungen etwas angehoben. 1,2 bis 1,23 Milliarden erwartet man beim Umsatz, Konsens 1,19 und zuletzt hat man ja eigentlich immer auch die Erwartungen geschlagen. Also könnte es, wenn es weiter gut läuft, sein, dass immer mal wieder so ein bisschen angehoben wird. Also ich verstehe nicht, wieso die Aktie immer von vielen so skeptisch gesehen wurde. Wer sich da mal den Kurs jetzt anschaut bei Hims & Hers, da gab es in den letzten Tagen davor einen richtigen Dip nach unten. Und ich hatte bei uns auch immer gefragt, woran das lag. Es gab richtig krasse Schwächephase. Es lag wohl unter anderem an Aussagen vom CEO, der hat sich da irgendwie politisch geäußert und hat diese, da gab es ja irgendwie Proteste pro Palästina in diversen Unis, die haben sich da ja eingeschlossen und so. Und das hat er wohl befürwortet oder so, hat das zwar dann irgendwie danach wieder relativiert oder so ein bisschen zurückgezogen, aber das ist, also jegliche politische Äußerungen von CEOs sind meistens nicht gut, ja. Man sieht das hier, wenn Starbucks und Coda irgendwie was sagen, dann werden die boykottiert oder jetzt das hier, na, dann verkaufen Investoren, das kommt meistens nicht gut an. Also das war anscheinend auch der Grund, wieso die Aktie zuvor dann doch wieder unter Druck geraten ist. Ich dachte wieder irgendwie, es kommt ein Shortseller-Report oder so, ich habe aber nichts gefunden. Jetzt habe ich dann gestern Abend noch das gelesen, dass es wohl diese Aussagen vom CEO waren, also krass, ne? Also ist natürlich auch blöd, ne? Wenn man mit sowas dann rechnen muss, ja, und er sich da irgendwie äußert und dann rauscht das Ding ab. Sehr, sehr schwierig. Aber auf jeden Fall, unterm Strich muss man echt sagen, richtig, richtig gut, ne? Also ganz kurz, Hims & Hers, die haben ja so ein Abo-Modell im Endeffekt. Telemedizin, du kannst bei denen über die App und Website, kannst du dich beraten lassen von echten Ärzten und kannst dir dann diverse Mittelchen verschreiben lassen. Gegen, ich glaube, unreine Haut, Erektionsstörungen, Haarausfall. Auch jetzt gegen Gewichtsverlust machen sie wohl was, aber jetzt nicht wie Abnehmspritzen. Ich glaube, das ist eher ein bisschen Hokuspokus-Medikament. Also kein Ozempic und Co., ja, sondern eher Vitamine sind das, glaube ich, oder so. Ne? Also das bringt wahrscheinlich nichts, aber kostet auch nur einen Bruchteil. Aber das sind halt echt alles solche Sachen, wo man keinen Bock hat, vielleicht zur Apotheke zu gehen oder zu seinem Arzt zu gehen, sondern macht das lieber online. Ne? Und dann wird es einem zugeschickt und wir haben es gesehen, wenn man hier so Pfizer-Pillchen, wie heißt das? Damit kennst du dich doch aus.
Na, Viagra oder was?
Viagra, so Viagra-Ersatz, wenn man das einfach online bestellt, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wie man jetzt zu seinem Arzt geht und sagt, ich brauche Viagra. Ja, also keine Ahnung. Also ist scheinbar läuft das auf jeden Fall in den USA extrem gut, ja. Deswegen, ich finde es echt krass, wie die wachsen, muss ich sagen.
Ja, die Zahlen an sich sind also weiter spektakulär. Die Aktie ist trotzdem wirklich günstig von der Bewertung her. Also wenn man das auf die Bewertungsmultiplen mal so bezieht, deswegen. Ja, man weiß nicht so recht, wo es hingeht, weil eben es immer wieder auch mal unter Druck die Aktie. Aber an sich, also spannendes Thema auf jeden Fall. Also Telemedizin, habe ich ja schon oft gesagt, ist ein Bereich, den ich durchaus interessant finde. Mal gucken, ob da Hims & Hers eben so die große Plattform dann wird oder ob doch nochmal irgendwie so eine Amazon da weiter sein
Hut in den Ring wirft. Das ist ja auch immer, genau. Das war ja, glaube ich, auch immer der Grund für die Skepsis, weil es eben diese krassen Margen zu verdienen gibt, dass da immer die Angst ist, dass da neue Player reinkommen. Und dann könnte man natürlich da das Geschäft ein bisschen versauen. Aber bis jetzt läuft für Hims & Hers weiter gut,
muss man sagen. Ja, weil man muss ja auch so ehrlich sein, also ein Arzt kann halt irgendwie von überall zum Beispiel mit einem telefonieren oder ja. Diagnosen. Das ist jetzt irgendwie nicht so das Rad neu erfunden, sage ich jetzt mal. Ja, also da gibt's schon durchaus die Möglichkeiten für andere einzusteigen. Natürlich, du musst dir erst das Netzwerk aufbauen. Was bei Hims & Hers halt auch so interessant ist, sind ihre eigenen Produkte, die sie dann an den Mann bringen. Gerade eben so Hautpflegeprodukte und so gibt's ja einige Sachen dann, die sie selber halt auch machen. Das ist ja ohnehin immer ein sehr profitables Geschäft. Ja. Ich bin mal gespannt, also gerade das ist eine Aktie, die ich auf jeden Fall weiter verfolgen werde, die ich auch so bei den High-Growern wirklich sehr interessant finde, im Gegensatz zu einigen anderen. Deswegen ich bin mal gespannt, wie es da noch so weitergehen wird, ja.
Genau. Dann würde ich sagen... Wir haben auch zwei Sachen, also was ich ganz vergessen hatte, vielleicht ganz kurz auch nochmal ansprechen, weil wir haben heute in Deutschland auch ganz viele Zahlen. Vielleicht ganz kurz, weil ich sehe, Zalando ist mittlerweile 8% im Plus. Da gab es auch heute Morgen Zahlen und die waren eigentlich ganz okay im Rahmen der Erwartung. Zalando hat ja auch sehr stark an der Kostenschraube gedreht und da jetzt das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Also in Q1 machen sie, glaube ich, saisonal meistens einen Verlust. Im Vorjahr waren es noch 38,5 Millionen, jetzt nur noch 8,9 Millionen. Der Bruttowarenumsatz war mit 3,27 Milliarden ein bisschen besser als erwartet und man möchte 2024 um 0-5% wachsen und scheinbar wurde da sogar noch weniger erwartet. Bereinigtes EBIT soll bei 380-450 Millionen liegen Und das abgelaufene Quartal war auch beim bereinigten EBIT unterm Strich besser als erwartet. Da kam heute Morgen erstmal eine falsche Meldung, dass es schlechter war, aber es war eigentlich ein bisschen besser. Deswegen, wer sich da mal heute den Kurs anschaut, die war vorbörslich deutlich im Minus und ist jetzt halt deutlich im Plus. Also auch da richtig krass üble Bewegungen. Aber unterm Strich weiter so das Problem, dass hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland eben sehr viel Gegenwind ist, dass die Konsumenten sich sehr, sehr schwer tun. Und es hat heute dann neben Zalando ganz kurz auch noch About You gemeldet. Die Aktie war erst deutlich im Plus, quasi genau umgekehrt, ist jetzt aber ins Minus gedreht. Ich verstehe ehrlich gesagt aber in dem Fall auch nicht, wieso, weil auch hier eigentlich die Zahlen ganz gut waren und man ist sogar deutlich stärker gewachsen als Zalando. Man hat jetzt in dem abgelaufenen Quartal 5,2% zugelegt. Das war eigentlich ganz okay. Und was ich spannend finde, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Weil bei den Prognosen, wie sicher sind die? Und hier ist auch die Spanne sehr groß, aber man erwartet jetzt für das Geschäftsjahr 2024, 2025 ein Umsatzwachstum von 1-10%. Also vielleicht wachsen sie bald wieder zweistellig. Und ich meine, jetzt nach dem Jahr soll das sogar noch mal mehr werden. Also das klingt doch auf jeden Fall ganz spannend. Ich gucke gerade doch mal hier. Genau. Über das laufende Geschäftsjahr hinaus geht der Vorstand von einer weiteren Beschleunigung der Wachstumsdynamik aus und erwartet ab dem Geschäftsjahr 25/26 wieder zweistelliges Wachstum. Also da bin ich echt mal gespannt. Ja, wir haben ja immer noch das Thema mit Shein und Co., mit Temu, wo du ja auch Stammkunde bist und alles wegbestellst, was geht. Ja, die ganzen Boeings müssen wegen dir hier landen. Ob sie sich da wirklich durchsetzen, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht auch hier, ne? Also aktuell ist die Stimmung ja insgesamt sehr schlecht bei den Konsumenten. Vielleicht ist das ja eine ganz gute Basis, dass es mal wieder besser wird. Ja, und wer sich mal anschaut, wo Zalando und About You herkommen, die sind ja immer noch, ich glaube, 80% unter den Hochs. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht jetzt eine Gegenbewegung startet, aber schauen wir mal, ne? Es ist trotzdem sehr, sehr ungewiss. Ne? Vielleicht sind die auch wieder zu optimistisch. Ne? Sie waren, glaube ich, schon mehrmals immer zu optimistisch und dann immer wieder gesagt, zu schlechtes Wetter, zu warmes Wetter, Konsumenten streiken, was weiß ich, was da alles immer kommt. Ne? Also es ist viele Fragezeichen auch.
Ja, wir werden es weiter beobachten. Das ist ein Sektor, den ich irgendwie mega unspannend finde. Ja. Alles klar,
ja, dann. Ich weiß auch wieder, wieso. Jetzt will ich wieder anfangen. Du warst ja der Amazon-Käufer, oder? Für die Klamotten, deswegen.
Genau, ja.
Aber ich kann dir oder mal halt was empfehlen. Das ist echt nicht schlecht. Also,
oder halt im richtigen Laden, ja. Also, also viele Sachen, Klamotten, gerade Hosen oder so, würde ich nie online bestellen. Ja, weil da musst du auf so viele Sachen schauen. Da gibt es so viele Unterschiede bei den Größen. Bei einem Oberteil ist jetzt noch ein bisschen anders.
Ja, aber, mir haben ja auch viele auf der Messe gesagt, oh, du bist ja so klein, ja. Weil die denken immer, ich bin groß. Nee, ich bin sehr klein und ich bin dafür sehr breit.
Er ist dafür breit.
Ich brauche immer Hosen mit sehr viel Stretch. Deswegen, ja, also ich muss die dann auch mal, ich hole oft dann so G-Star oder so, die haben immer so diese G-Star mit Stretch, die sind bei mir immer ganz gut, weil alles andere funktioniert dann auch nicht, ne? Dann platzt irgendwann alles auf.
Oder halt mal den Leg Day skippen, ja, dann geht's auch. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, die nächste Folge werden wir dann die gefallenen Engel für euch anschauen, wie wir es versprochen haben, die zuletzt so hart unter die Räder gekommen sind. Ob das jetzt aktuell interessant ist oder nicht, denn im weiteren Verlauf der Woche kommen nicht mehr ganz so viele spannende Zahlen. Wir werden natürlich mit Sicherheit mal kurz auf ARM dann in der nächsten Folge gucken. Ja, ja. Und vielleicht noch auf The Trade Desk, die ja oft auch dafür bekannt sind, große Schwankungen mitzumachen. Airbnb ist noch mit dabei. Aber ansonsten werden wir in der nächsten Folge, wie versprochen, dann auf die Sachen schauen. Ansonsten, genau, wie fandet ihr denn so die Zahlen die Woche? Waren Invests von euch betroffen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein, dass wir uns darüber austauschen können. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.